Herz und Gott.
Der Podcast, wo zwei Geschwister aufräumen mit Mythen
rund um Sexualität und Religion. RevLab.
Ja, Sex und Gott. Wir klären Mythen auf. Und genau. Jetzt machen wir das einfach.
Super.
Hoi Angie.
Hoi Krigi.
Wir haben das noch gar nie gemacht. So künstlich miteinander geredet haben wir noch nie.
Nein.
Aber eigentlich kennen wir uns schon noch recht gut.
Ja, vor allem lang.
Vor allem lang, genau. Und jetzt haben wir uns ein paar Jahre irgendwie nur so sporadisch gesehen. Weil du hast immer in Zürich gewohnt und ich habe fast immer in Bern gewohnt.
Du hast einfach immer in Bern gewohnt.
Genau. Und jetzt sind wir wieder beide in Zürich.
Genau. Und dann haben wir eine Idee gehabt.
Wir wollen eigentlich euch heute einen ersten Podcast machen, wo wir von dieser Idee erzählen.
Was haben wir für eine Idee? Also Sex und Gott klingt ja schon, wie wenn es nicht wirklich wird zusammenpassen, oder doch?
Also ich finde, es passt recht gut zusammen.
Ich glaube es auch.
Okay, also legen wir los.
Genau.
Legen wir los. Wir haben irgendwann einmal herausgefunden, dass wir zwei Berufe haben, die irgendwie an ganz verschiedenen Enden immer wieder miteinander in Berührung kommen. Aber die meisten Leute finden es recht komisch. Was hast denn du für einen Beruf, Angie?
Also ich bin Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, mache den ganz klassischen Sexualaufklärungsunterricht. Ich rede einfach mit Kindern und Jugendlichen über Sexualität, Körper, Gefühl und so weiter. Und arbeite aber auch noch mit Paar- und Einzelpersonen an ihrer Sexualität. Genau.
Jetzt muss ich mich auch noch outen, oder?
Hey, ja, was hast denn du für einen Beruf?
Also ich habe einen recht einfachen Beruf. Mein Beruf ist einfach Pfarrer.
Einfach?
Ja, oder kompliziert. Also
was machst
du denn? Ich tue die ganze Zeit über den Glauben und über Gott reden. Ich tue vor allem zuhören. Die ganze Woche sehe ich irgendwelche Leute und tue mit denen Gespräche führen in verschiedenen Lebenslagen. Ab und zu auch über Sex, aber meistens geht es so ein bisschen um andere Sachen, wo sie gerade stehen in ihrem Leben. Und am Sonntag mache ich Gottesdienste. Ich liebe es.
Schön. Ich finde es jetzt noch spannend, was bei mir passiert ist. Du hast gesagt, du machst ganz viele verschiedene Sachen, dass du mit Menschen über ganz verschiedene Sachen redest. Und du hast gesagt, auch über Sex. Redest du dann mit Menschen über Sex?
Ja, lustigerweise recht häufig, weil ganz viele Leute denken, dass ich zum Beispiel nicht Sex haben darf, weil ich Pfarrer bin.
Ah.
Und dann muss ich ihnen immer erklären, ja, es gibt schon Pfarrer, die keinen Sex haben, aber das sind katholische Pfarrer. Und ich bin eben evangelisch, reformiert. Und das heisst, ich bin sogar geheiratet, ich habe eine Frau und ich habe auch Sex. Ich habe sogar Kind gemacht.
Wow.
Okay. Und das finde ich dann schon mal ziemlich speziell. Und dann manchmal haben sie auch noch so Vorstellungen von Sex, wo die Kirche sagt, dass es nicht erlaubt ist oder wo vom Glauben her irgendwie nicht gut wäre. Und dann muss ich sie manchmal aufklären, dass das
spannend.
Eben gar nicht so ist.
Dann machst du etwas Ähnliches wie ich.
Wirklich? Sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir herausgefunden haben, was wir beide so ähnlich machen?
Vielleicht. Ich denke es schon, oder? Mhm. Also wir beide klären die Menschen auf.
Mhm. Ich bin in der Landeskirche und an einer ziemlich öffentlichen Kirche. Mhm. Und dort kommen viele Leute, die jetzt nicht so eine Gemeinde haben oder schon immer wissen, was Christentum ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die aus einer eher engen christlichen Gemeinschaft kommen und dann nachher sich fragen, ja, passe ich dort überhaupt noch rein? Oder wie muss ich glauben, damit ich noch weiter glauben kann, auch wenn ich anders glaube als andere? Aber für die allermeisten Leute ist es eigentlich mehr die Frage, kann ich überhaupt noch etwas glauben?
Okay.
Und wenn was? Und wenn ich an einen Gott glaube, wie ist denn der Gott? Hat der ein Geschlecht? Ist der so ähnlich wie ein Mensch? Oder ist der etwas ganz anderes, was man sich gar nicht vorstellen kann? So Fragen kommen manchmal.
Okay.
Und jetzt machen wir diesen Podcast und Mythen aufklären. Mega
genau,
lustig.
Mega lustig.
Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir das machen wollen? Ich bin mir nicht mehr so sicher, wann hat eigentlich die Idee angefangen, dass wir jetzt zusammensitzen und für andere Leute einen Podcast aufnehmen?
Genau, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es hat. Also ich kann es ein bisschen aus meiner Perspektive sagen. Ich finde, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, auch was wir gemeinsam gleich haben am Beruf oder was wir gleich machen oder auch was die Unterschiede sind, aber was wir eigentlich ähnlich sind. Und ich werde ja eher damit konfrontiert, dass wenn ich erzähle, was ich mache oder die Leute wissen, was ich mache und dann irgendwann mal kommt so und Familie und hast noch Geschwister, die, und ich sage, ja, ich habe einen Bruder und dann vielleicht, ja, und was macht denn der? Und dann sage ich, Pfarrer. Und dann, oi, nein. Also, wie hätte das kommen können? Also, du, Sexualtherapeutin, er Pfarrer. Also, aus was für einem Eltern? Also, sind in verschiedenen Elternhäusern aufgewachsen. Krass. Das kommt mir, begegnet mir viel. Wobei, in dieser Bubble, so in dieser Sexpad, Sextherapeutinnen-Bubble, dort begegnet mir das konstant, weil ich habe langsam das Gefühl, wirklich jede zweite Person, die im Themenbereich Sexualität arbeitet, hat irgendwie jemanden in der Verwandtschaft, wo Pfarrperson ist. Oder
Rabbiner. Oder Rabbiner.
oder
habe ich gerade
herausgefunden. Genau.
Stimmt, und mir geht es im Fall dort auch ein bisschen ähnlich. Also bei mir ist es mehr so, die meisten Leute, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich ein Mann bin, interessiert sich nicht so, ob ich Geschwister habe. Aber dann, wenn sie sich interessieren, dann erzähle ich mega gerne, dass du Sexualtherapeutin bist und Sexualpädagogin. Und manchmal sagen dann die Leute nicht weiter und manchmal denken sie so, ah, das ist jetzt aber noch interessant. Ist sie dann eine christliche Sexualtherapeutin? Sag ich so, nein, sie ist ganz anders unterwegs. Sie ist nicht christlich unterwegs in ihrem Leben. Oder würdest du das sagen, dass du nicht christlich bist?
Das weiss ich eigentlich gar nicht. Ich habe auf der Stirn. Finde ich jetzt so spannend, dass sie so ganz anders unterwegs ist. Weil ich glaube, dann habe ich ein anderes Verständnis von Christentum. Also ich bin ja kulturell sehr christlich aufgewachsen.
Mhm.
Kulturell.
Mhm. Also bist du auch konfirmiert worden?
Getauft worden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht christlich bin.
Mhm.
Also vielleicht jetzt vom Glauben her, ich glaube, ich könnte das jetzt nicht in eine Religion packen, was ich glaube. Ich glaube so an meine Sachen.
Okay, also
das würde ich jetzt nicht genauer eingehen, aber ich glaube so, ich bin schon eher kulturell christlich als Therapeutin.
Das wäre ja auch vielleicht wieder ein Mythos, den wir dann irgendwann mal behandeln. Was,
genau.
Was heisst eigentlich das, wenn Leute sagen, ich bin christlich?
Genau.
Ist das irgendwie so ein Ding, so eine kulturelle Prägung oder irgendwie etwas, wo heisst, ich gehe jede Woche in die Kirche oder ich bete auf die und die Art und Weise mit den und den Worten?
Muss man an Gott glauben, zum christlich sein?
Ich würde sagen, jein.
Okay.
Nein, ich glaube nicht. Man muss nicht an Gott glauben, so wie alle anderen Menschen an Gott glauben. Weil der Pointe vom Christentum ist nicht, dass es einfach irgendwie abstrakt einen Gott gibt, sondern ganz eine bestimmte Art von Gott. Einen sehr menschlichen Gott. Ein sehr menschenfreundlicher Gott. Das ist etwas Spezielles.
Okay.
Ja gut, jetzt habe ich wieder Fragezeichen auf deiner Stirn gesehen. Also irgendwie müssen wir über das, glaube ich, noch ein bisschen länger reden.
Ja, vielleicht nicht gerade jetzt.
Nein, jetzt tun wir zuerst mal noch darüber reden, was wir eigentlich machen.
Genau, das ist die grosse Frage. Was machen wir genau? Wir haben uns überlegt, dass es ja ganz plakativ eigentlich immer wieder wir recht viel so konfrontiert werden mit so Mythen. Das heisst eben, du bist in dem Fall Pfarrer, ja, eben, Gott will ja keinen Sex vor der Ehe, hey ja, ihr seid ja gegen die Homosexuellen. Es gibt ganz viele verschiedene solche Mythen.
Genau.
Siehst du das also?
Das sehe ich auch so. Also ich bin die ganze Zeit am Leuten irgendwie erklären, nein, das ist im Fall nicht so, oder nein, das ist im Fall nicht so einfach, wie du denkst.
Genau.
Und nur weil irgendjemand sagt, hey, Gott sagt dies oder Gott sagt das, heisst im Fall noch lange nicht, erstens mal, dass das irgendwo in der Tradition von unserer Religion vorkommt. Und zweitens, dass du es genau so musst sehen und wenn du gläubig bist.
Genau. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen etwas, was auch ein bisschen unserer Zeit geschuldet ist, mit Social Media. Wir sehen, was in Amerika gerade passiert. Dass dort ja solche Mythen eigentlich auch ein bisschen verfestigt werden. Gerade so, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich in Schuleinsätzen bin, dann werden mir sehr viele solche Mythen hergetragen. Und es ist dann einfach so. Und eigentlich gibt es gar keinen Kontext dazu. Oder gibt es einen Kontext dazu, einen Hintergrund?
Ja, also sicher mal, dass die extremistischsten religiösen Leute sind sicher die, die am meisten Airplay in den Medien bekommen.
Ist das so?
Weil sie einfach irgendwie sehr außergewöhnlich sind. Viele Leute sind nicht so sicher in ihren Meinungen und ihrem Glauben.
Mhm.
Und gewisse religiöse Leute sind einfach ganz sicher, dass es so und so muss sein. Und das ist natürlich einfacher, zum irgendwo porträtieren oder in einem Interview sagen oder Schlagzeilen machen daraus. Und das andere ist, es ist halt für Politik, für Leute, die Macht haben, ist es einfacher, Menschen über solche Themen für sich zu gewinnen. Weil viele Menschen sind einfach ziemlich unsicher, was für ihr Leben gut ist. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, du sollst so sein oder du sollst so sein, du sollst nur mit jemandem vom anderen Geschlecht zusammenleben und du sollst unbedingt Kind haben, wenn das quasi so wie der grosse Mythos ist, dann nachher hilft das gewissen Menschen, die ein bisschen unsicher sind, wie sie eigentlich leben sollen, dass sie einfach wissen, ich bin auf der richtigen Seite.
Okay. Und es schließt aber ganz viele Menschen auch aus, oder?
Ja, das ist klar. Also, weil es gibt ja kein Normleben. Menschen sind so verschieden. Und zum ehrlich sein, wenn ich so in meiner Tradition, in die Bibel schaue, dort hat es sehr, sehr viele Lebensentwürfe. Aber die kleine Kernfamilie mit zwei Erwachsenen von verschiedenen Geschlechtern und zwei Kindern und einem Hund und einem Auto, die kommt dort eigentlich nicht vor.
Das ist ja auch noch spannend, oder?
Finde ich auch. Finde ich sehr spannend. Also das ist für mich so einer der grossen Mythen von der Moderne. Ist jetzt nicht irgendwie ein sehr alter Mythos, aber es ist so ein Mythos, dass man unbedingt muss so leben und dann auch Sexualität an diesem Ort auslebt.
Mhm.
Das ist ein riesen Mythos.
Ja.
Gibt es denn für dich auch Mythen, wo du würdest sagen, so, also mit denen du konfrontiert bist, wo dann mehr so traditionelle Mythen sind? Also jetzt mehr so Sachen, wo Leute sagen, das ist doch so, man darf doch nicht.
Das gibt es ganz viel.
Sag mal
also ich habe sehr viele Mythen, was zum Beispiel biologische Geschlechter angeht. Also zum Beispiel so Menschen mit Vagina haben weniger Lust auf Sex oder Menschen mit Penis bzw. mit Hoden müssen unbedingt so und so viel mal Sex haben, weil sonst gibt es einen Samenstau. Das sind so ein bisschen die klassischen Mythen, die aber sehr verfestigt sind und wirklich auch können Einfluss haben auf diese Personen, ihr Sexleben oder wie sie Sex verstehen. Genau, ich werde mit solchen Mythen sehr konfrontiert. Also es sind dann eher körperliche Mythen, aber ich finde, dort hat es auch ganz, oder einige, wo eben zum Beispiel gerade so kein Sex vor der Ehe, wo dort dann auch zum Beispiel auch immer mal vorkommt, dass was ist, wenn ein Mensch mit Vagina schon vor der Ehe Sex hat, ist etwas anders, als wenn ein Mensch mit Penis vor der Ehe schon Sex hat und so weiter.
Mhm. Und du sagst, ein Mensch mit Vagina und ein Mensch mit Penis will Mann und Frau für dich auch ein Mythos ist, oder wie?
Das ist nicht unbedingt ein Mythos. Es ist für mich insofern ein Mythos, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass ein Mann einen Penis hat und eine Frau eine Vagina.
Mhm.
Oder dass eine Frau gerne Röckchen trägt und ein Mann gerne Hose.
Mhm, ja, okay. Ja, das sehe ich noch ein. Also,
genau, das sind das die Mythen von Männern und Frauen.
Also das heisst auch die Art und Weise, wie wir überhaupt über Geschlechtsteil oder über unser Auftreten reden, ist ja auch irgendwie recht, manchmal recht neben der Realität vorbei, oder?
Finde ich. Oder dass wir von nur zwei Geschlechtern ausgehen, weil das stimmt ja so auch nicht.
Genau, genau. Also ich glaube, jetzt sind wir uns ja mega einig. Also ich erlebe es viel so, dass Leute die Vorstellung haben, ich soll jetzt die Sachen, die heute heutzutage halt sehr unterschiedlich können gesehen werden. Ich soll die jetzt bitte mal korrigieren. Ich soll jetzt mal sagen, in der Tradition gibt es eben wirklich Mann und Frau.
Ja.
Punkt. Und das steht in der Bibel so. Steht in der Bibel so ähnlich. Können wir dann genau anschauen, wie. Und wenn es das gibt in der Bibel, und das ist ein uralter Text, dann ist das heute eigentlich immer noch so, nur tun wir uns einreden, es sei anders. Also das heisst, die Leute tun mich eigentlich wie auf die Seite von dem, wo der Mythos muss in Beton gießen und schauen, dass der ja nicht kaputt geht.
Mhm.
Und dann komme ich eben meistens so ein bisschen in eine Not rein, weil ich denke so, aber meine Aufgabe ist ja eine ganz andere. Ich bin ja nicht der, der die Tradition muss zementieren, sondern ich bin ja eigentlich der, der muss die Tradition am Leben behalten. Und wenn du die Tradition stirbt ja, wenn du sie nicht kannst leben, dann ist sie ja einfach wirklich aus Beton. Das lebt nicht, das ist einfach der Stein. Und irgendwie finde ich so, meine Aufgabe wäre ja mehr so zu schauen, wie können denn die Sachen, die schon sehr lange diskutiert werden, Geschlechtlichkeit, Beziehungen, Spiritualität, ethische Fragen, Sinn des Lebens und so weiter, wie können die Fragen eigentlich so sein, dass heute jemand das lebt und findet, oh, das tut mir gut. Es ist ein gutes Leben. Es ist nicht nur, ich lebe nicht in einem Betonklotz oder ich bin auch kein Betonklotz, sondern ich habe ein Herz, das schlägt, und ich habe Haut und ich bewege mich und ich fühle mich wohl. So. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, eben, dann ist ja eigentlich der Mythos, ist ja dann quasi, dass ich nur die Mythen muss erhalten.
Dann wäre also der Mythos auch, dass, ja.
Eigentlich ist dann der Mythos, dass ich der Mythos-Typ bin.
Ja, du bist der Mythos-Typ, genau.
Und bei dir ist aber auch ein der Mythos vielleicht, dass du die Mythos-Zerstörerin bist.
Genau, das bin ich vielleicht auch.
Also muss man dann so Mensch, wie sagt man, Mensch mit Vagina und Mensch mit Penis sagen, wenn man bei dir in eine Beratung kommt?
Nein, das muss man nicht. Ich mache das, weil es mir um die Differenzierung geht. Aber ich verstehe auch, je nachdem, wie sich ein Mensch mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat oder setzt, oder auch wie man aufgewachsen ist, dass es einem einfacher fällt, vielleicht auf andere Wörter zurückzugreifen. Und die verstehe ich, die erkläre ich einfach. Also ich würde jetzt auch nie von Mensch mit Vagina und Mensch mit Penis reden, ohne das vorher so geschwind erklärt zu haben.
Wenn jetzt zu dir Menschen in die Praxis kommen, die überhaupt nichts mit dem Gender-Sternchen anfangen können, dann kannst du mit denen schon auch reden, oder?
Ich kann mit denen sicher reden. Ich glaube, dort, also das kann ich jetzt nicht einfach so einfach beantworten. Ich kann sicher mit denen reden. Ich versuche wahrscheinlich auch gewisse Aufklärung in dem Sinn zu machen, dass es eben nicht so starr ist oder dass es eben nicht Männer, Frauen gibt, sondern dass das ein bisschen differenzierter muss angeschaut werden. Ich glaube, es gibt noch eine weitere Komponente, die ganz wichtig ist. Wenn Menschen zu mir kommen und eine Sexualberatung haben, dann ist die Komponente Scham oder hey, ich rede jetzt da mit einer Person über meine Sexualität, ist meistens relativ gross. Oder es ist meistens das erste Mal, dass die Menschen mit mir über ihre Sexualität reden. Und in dem Moment kann ich nicht ein Politikum drum machen. Auch wenn das vielleicht jetzt für ein paar Zuhörende ein bisschen schwierig tönt, aber ist es mir in diesem Moment eher wichtig, dass sie mal dort sind und einfach erzählen können und erzählen, wie sie es erleben und wie ihre Sprache ist und wie sie redet in dem Moment. Und ich habe schon manchmal erlebt, dass sie nach ein paar Beratungen nachher auch ganz anders reden, als sie vorher geredet haben, weil sie mehr ein Verständnis für die Diversität und die Vielfalt bekommen haben. So. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch ich aus meiner Fachperspektive dort nicht etwas will, wie ihnen vorschreiben, wie sie mit mir reden müssen, weil nur schon der Aspekt über Sexualität reden, das teilweise schon eine recht grosse Hürde ist für viele Menschen.
Und das ist wieder sehr ähnlich wie bei mir. Weil bei mir kommen ja auch ganz viele Leute, die meinen so, ja, jetzt rede ich mit dem Pfarrer, jetzt muss ich ja irgendwie so gläubige Sprache reden. Und der ist dann sicher beleidigt, wenn ich ihm sage, ich glaube im Fall nicht an Gott. Oder der will doch sicher, dass ich am Schluss sage, ja, jetzt habe ich zum Glauben gefunden. Und so. Und ich bin ja, ich muss dann irgendwie auch immer einen Umgang finden. Also, wir sagen in der Seelsorge-Theorie oder einmal von der Haltung her von einem Seelsorger, ich muss einfach die Leute so nehmen, wie sie sind. Manchmal kommen sie und schreien mich irgendwie an für etwas, wo ich nichts dafür kann. Manchmal kommen sie und sagen so, hey, aber ihr von den Kirchen sind ja wirklich die Hinterletzten, weil ihr habt Hexen verbrannt. Und dann muss ich mir immer so überlegen, ja, welcher Teil von mir ist jetzt der gewesen, der ja gesagt hat dazu? Nein, also natürlich nicht, oder? Also ich kann nichts dafür. Aber gleichzeitig bin ich halt der von den Kirchen und ich gehöre immer noch zu dem ganzen Laden dazu, der das gemacht hat. Und so weiter. Also das ist wirklich ähnlich. Ich muss ja eigentlich quasi mit dem arbeiten, was ich überkomme.
Genau.
Und habe aber auch das Gefühl, das Ziel ist schon, dass Leute mindestens etwas abbauen an ihren eigenen, vielleicht falschen oder verhärteten Vorstellungen, dass sich etwas in Bewegung kommt. Ja, so. Genau. Also dass sie sich überlegen, ah doch, vielleicht ist die Welt doch nicht einfach nur ein reines Zufallsprodukt und ich selber auch, sondern vielleicht habe ich einen Wert und vielleicht ist es doch gut, dass das Leben nicht einfach geradlinig verläuft, sondern so wie mein Leben. Das wäre jetzt bei mir so ein klassisches Ziel. Und das ist wieder mega ähnlich wie das, was du erzählt hast vorhin, oder?
Genau, aber ich merke dort immer, wo glaube auch Diskussionen entstehen jetzt mit Menschen, die den gleichen Beruf haben wie ich oder vielleicht Menschen, die noch viel mehr auf einer politischen Ebene arbeiten wie ich, dass dort dann auch ein oder Unverständnis kann sein, dass ich dort dann nicht durchdrücke, dass jetzt dass man nur noch von Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis redet. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da weiss, wer man vor sich hat und dass es auch wie nicht wirklich zu der Beziehung beiträgt, dass ich dort etwas durchdrücken will. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich von Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis rede.
Ja, es ist ja dieses Fachwissen. Es ist genauso, wie wenn ich ein theologisches Fach
genau.
Ausdruck brauche. Die sind ja manchmal auch so wirklich unverständlich für Leute, die nicht TheologInnen sind, aber sind halt einfach manchmal ein bisschen präziser, weil sie einfach das beschreiben, was man meint.
Genau.
Und nicht irgendwie etwas wie noch transportieren. Und, ja, genau. Also, darum ist die Sprache ja die ganze Zeit, entwickelt sich auch. Und ich habe dem recht viel abgewöhnen, dass man jetzt eben mit Gendersternli und so probiert zu reden, weil man halt einfach probiert, Sprache weiterzuentwickeln, dass sie die Sachen, die man wirklich meint, genauer bezeichnen kann. Manchmal ist es dann halt ein bisschen holprig und so. Und ich kann auch schon auch nachvollziehen, dass gewisse Leute dann irgendwie das Gefühl haben, man tut sie wie bevormunden mit dem, oder? Das kann ich schon nachvollziehen, den Gedanken. Also ich will auch nicht jemandem vorschreiben, du musst so reden, sonst bist du irgendwie komisch.
Nein. Also aus meiner Perspektive, ich finde es, gerade das mit der Holprigkeit, finde ich, ist so ein eine lustige Sache. Also das ist, für mich ist es ist ja wie wenn du eine Fremdsprache lernst. Ich habe auch 35 Jahre keinen Genderstern verwendet. Und irgendwie funktioniert es jetzt, aber weil ich mir Mühe gegeben habe, weil ich die Sprache lernen wollte. Und wenn man sich die nicht aneignen will, dann will man sie sich nicht aneignen. Es ist nicht daran, dass es holprig ist oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist einfach so eine Ausrede, die für mich nicht aufgeht. Also ich finde, dort geht es auch um gewissen Respekt gegenüber eben Individuen, die sich einfach nicht gesehen fühlen. Und ich will, dass sie sich gesehen fühlen durch das, dass ich so rede. Ich mache immer wieder ein Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand, gerade so, wenn jemand zum Beispiel einen neuen Namen hat, dann gibt es ein riesen Da-da-da, oh, jetzt muss ich den neuen Namen lernen, oder jetzt muss ich noch das neue Pronomen lernen. Das ist ein riesen Zeug. Aber wenn jemand heiratet, einen neuen Nachnamen annimmt, es geht peng, keine Widerrede, und wir können das irgendwie so rein tun. Vielleicht machen wir ein, zwei Fehlerchen, aber hey, voll easy. Nachher können wir es eigentlich. Das ist doch irgendwie lustig. Also ich finde, das sind meistens so ein bisschen Ausreden von Personen, die einfach sich ein bisschen weigern, und dann weigern sie sich. Und nachher sind wir wieder auf dieser Schiene. Ja, dann wollen sie halt eben Traditionen in Anführungs- und Schlusszeichen festigen oder eben einbetonieren, dass es keine Traditionen mehr sind, wie du so schön gesagt hast.
Okay. Also ich glaube, über das können wir nachher noch mehr reden.
Voll.
Wir fangen jetzt dann an mit unseren ersten Folgen.
Yes.
Wir haben eigentlich schon ein paar von den krassesten Mythen, die uns in den Sinn gekommen sind. Haben wir das schon mal zusammengetragen und haben ein bisschen geschaut. Kannst du gerade sagen, was
genau.
Wir haben irgendwie so eine Liste gemacht.
Eine Liste gemacht, ich habe sie jetzt gerade führen genommen.
Also, wenn jetzt Leute zu uns kommen, was ist so der krasseste Mythos im Zusammenhang mit Thema Sex und Gott?
Der erste Platz geht an.
Sag.
Gott hat nicht gern Sex vor der Ehe. Das wäre so ein bisschen die erste Folge.
Wow, das ist ein Knaller. Das ist deep, ja, und der kommt immer wieder.
Der kommt immer wieder. Ja. Das ist der Classy.
Genau. Wobei die meisten Leute ja eigentlich gar nicht mehr recht wissen, was ist eigentlich Ehe? Oder? Gibt es viele Leute, die dann irgendwie so das Gefühl haben, ja, das ist doch das, wo man so geheiratet ist. Und jetzt neuerdings ist es dann vielleicht sogar so, dass es überhaupt keinen Einfluss hat auf die Steuerrechnung. Und dann... Gell? Es verändert sich mega, was das heisst.
Aber es ist ja auch noch lustig, haben wir dann schon uns früher wirklich Gedanken gemacht, was Ehe ist? Oder einfach angenommen, wir wissen, was Ehe ist?
Das ist ein guter Gedanke. Ich glaube, dort können wir anknüpfen, wenn wir dann das durchnehmen.
Ja, genau.
Also, Platz 2.
Platz 2 wären wir bei Sex ist in der Ehe Pflicht.
Wow. Also nochmal Ehe und dann so mit Pflicht. Ja, Pflicht ist sowieso ein recht krasses Wort.
Mhm.
Das ist so ein bisschen wie, was gibt es noch für Pflichten? Militärpflicht oder so. Mhm. Also es gibt ja bei Pflichten gibt's immer irgendwie Gründe, wieso man es nicht muss machen, oder?
Definitiv. Und ich glaube auch, dass bei dem Mythos ja auch so ein bisschen die Frage ist, für wer gilt dann die Pflicht?
Mhm. Genau. Und für wen nicht? Und in welchem Zustand? Ich meine, also, wenn du krank bist, gilt es dann immer noch?
Genau.
Okay.
Und wenn du am Schlafen bist?
Okay. So oh ja, oh, ich sehe schon, es wird nicht nur um angenehme Sachverhalte, sondern vielleicht sogar um Sachen, die wir ziemlich gruselig finden.
Also nicht nur gruselig, einfach noch schlimm.
Noch schlimmer als gruselig, ja. Okay. Also,
genau.
Weiter.
Gut, drittens, dann haben wir nochmal Platz 3. Gott hat nicht gern Homosexuelle oder verbietet sogar.
Okay, also das sind ja zwei verschiedene Themen sogar. Aber also es geht auch um Homosexualität.
Ja, es geht um Homosexualität und Gott, wo man ja nicht so gerne in einem Satz hört.
Weil wegen Gott hat man früher immer gesagt, ist Homosexualität ein Problem.
Genau.
Okay, ja, das habe ich jetzt wirklich auch schon recht viel gehört.
Oder es steht jetzt sogar in der Bibel, habe ich gehört.
Ja, genau. Ich glaube, dort spätestens dort müssen wir mal über die Bibel reden und über verschiedene Sachen in der Bibel. Okay.
Du könntest ja mal eine mitnehmen.
Oh ja, stimmt. Ich habe eigentlich gar keine physisch dabei. Katastrophe. Brauchen wir dringend.
So ein Pfarrer. Gut, und nachher haben wir last but not least, also jetzt mal für die erste Staffel, gell? Man weiß ja nicht, wie es weitergeht, haben wir Selbstbefriedigung. Ist der Inbegriff von der Sünde.
Okay. Selbstbefriedigung. Ja. Ich glaube, ich weiß, auf was das raus will. Also Selbstbefriedigung quasi so als Egomanie, weil du ja nur alleine, aber Sex ist ja eigentlich etwas, wo du das Zweite mindestens und so.
Und etwas, wo etwas daraus entsteht, weil du musst ja schaffen für dein Glück.
Ah klar, ja, dann geht es auch um Fortpflanzung.
Ich würde sagen.
Man darf nicht irgendwie Samen vergeuden.
Jesus Gott.
Sogar das Wort Onanieren kommt ja aus der Bibel, vom Onan. Das können wir dann nachher erzählen.
Schön.
Sehr schön, okay.
Genau.
Also wow, wir haben ja schon recht grosse Mythen aufgestellt.
Ja, genau.
Und jetzt müssen wir die noch bearbeiten.
Jetzt bearbeiten wir die und ich denke, starten wir.
Hey, legen wir los. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, wenn wir dann das nächste Mal loslegen mit der Ehe. Kein Sex vor der Ehe. Ich glaube es nicht, dass ich über das noch reden muss. Und freue mich mega drauf. Mit euch denn das anzuschauen. Ich freue mich mega. Mach's gut.
Tschüss zusammen.
Ein Podcast in Kooperation mit dem RefLab.